Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. So, nochmal von meiner Seite herzlich willkommen. Ich muss vorher was mitteilen. Weil ich heute früh das Wort Gottes studiert habe, ist mir richtig was ins Herz gesprungen und ich hoffe, ich kann euch da damit richtig anzünden. Das habe ich so noch nie erfasst in der Tiefe. Und es steht hier im zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus und er schreibt hier im Kapitel 1, Vers 1, diesen Brief schreibt Paulus, den Gott zum Botschafter Jesu Christi bestimmt hat. Und das sind wir ja alle nach 2. Korinther 5. In Gottes Auftrag verkündige ich euch das ewige Leben. In Gottes Auftrag verkündige ich euch das ewige Leben. Verstehen wir, was das bedeutet? Wir verfolgen keine Religion, wir teilen nicht irgendeine Lehre mit, wir vermitteln Leben. In Gottes Auftrag verkündige ich euch das ewige Leben, wie es uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Ist das nicht der Hammer? Wir geben Leben weiter, Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat das richtig gepackt, dass wir nicht irgendwelche Weisheiten weitergeben, irgendwelche Lehren weitergeben, sondern das Leben. Und das ist einfach spitze. Halleluja, danke Jesus, dass du der Fürst des Lebens bist, Jesus, und dass wir dich weitergeben, das ewige Leben. Und es heißt hier im Römer 8, Vers 4, jetzt können wir den Willen Gottes tun, wie es das Gesetz immer schon von uns verlangt hat, denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Das ist unsere Botschaft die ganze Zeit schon, dass Gottes Geist unser Leben bestimmt und nicht mehr unsere sündige Natur. Wir wissen, dass wir zwei Seelen in unserer Brust haben sozusagen. Einmal unser Fleisch, das heißt also unsere Seele, unser Charakter, unser altes Wesen, wo diese Welt, der Teufel und unser Fleisch sehr stark am Wirken sind. Und das andere ist eben der Heilige Geist, der uns zum Ebenbild Jesu Christi verwandeln möchte. So, das musste einfach vorher loswerden, weil das so mich so beeindruckt hat. Wir kommen zu dem, was wir heute vorbereitet haben. Und zwar, es geht ja darum, um unsere Berufung und unseren Auftrag. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung, worum geht es eigentlich im Kern? Laut Epheser 5, 18 heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Immerhin schreibt er diesen Brief an die Epheser, die ja Christen waren, und den Heiligen Geist als Anzahlung sozusagen auf das ewige Leben bekommen haben, sondern werdet voll Geistes, also diese Herausforderung an uns alle, obwohl wir von Neuem geboren sind, aus dem Geist Gottes von Neuem geboren sind, brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist jeden Tag. Er sah, dass es so viel Kraftlosigkeit bei ihnen gab und darum so viel Fruchtlosigkeit. Wenn man sich heute in der Gemeinde des Herrn umsieht, dann hat man denselben Eindruck. Wie viel Kraftlosigkeit überall. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, welche Kraft offenbar wurde in der ersten Gemeinde. Da wurden Kranke geheilt, da geschahen Zeichen und Wunder, da war Kraft zum Bekennen, da war Kraft zum Leiden und zum Sterben um Jesu Willen. Ich möchte euch allerdings in dem Zusammenhang kurz noch was mitteilen, was der Adnan und ich gestern bei unserer samstäglichen Bergtour auch nochmal angesprochen haben, über die Lehrthemen der nächsten Wochen. Und wir lesen hier auch im 2. Timotheusbrief was ganz Erstaunliches. Zum Schluss, wo der Paulus an seinen Freund Timotheus geschrieben hat, schreibt er, grüße bitte Priska und Aquila und auch die Familie des Onesiphorus. Erastus ist in Korinth geblieben und jetzt horch. Und Trophimus habe ich krank in Milet zurücklassen müssen. Wie bitte, Paulus? Du hast doch allen Glauben dieser Welt, du warst doch entrückt in den siebten Himmel, du hast doch Jesus auf dem Weg nach Damaskus persönlich erlebt. Wie kannst du den krank zurücklassen? Wie gibt's das? Weil wir Charismatiker, wir sagen ja, wir haben Vollmacht in unserem Glauben, können wir befehlen, an jeder Krankheit zu gehen. Paulus, hast du da gerade einen Aussetzer gehabt oder was ist da los? Ich glaube, wir müssen zu dem Thema uns nochmal ganz neu mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich glaube, dass wir da charismatisch ein bisschen in die Irre geleitet worden sind. Ja. Weil wenn das so ist, dass wir in unserem Glauben, dass unser Glaube genügt, dann brauchen wir ja Gott nicht mehr. Aber wir dürfen uns erinnern, Jesus sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater im Himmel tun sehe. Und ich sage nichts, was ich nicht den Vater im Himmel reden höre. Also das bedeutet, wir brauchen schon auch bei solchen Aktionen schon noch Gott. Natürlich müssen wir im Glauben hier auch handeln, aber das wollen wir also auch nochmal ansprechen. Wir wollen noch weitere Dinge ansprechen. Ihr wisst ja, unser Anspruch ist sola scriptura, zurück zur Heiligen Schrift. Und ich bin mittlerweile so sensibel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in der Predigt höre, dann sage ich, wo steht das? Das ist meine erste Frage. Wo steht das? Wo finde ich das? Und wenn wir es da drin nicht finden, dann schmeiß es in den Gulli. Dann sind es charismatische Auswüchse, die uns in die Irre leiten. Sola Scriptura, alles, was wir wissen wollen und müssen, hat uns Gott in seinem Wort offenbart. Und was da drin nicht zu finden ist, wenn ich irgendeine Aussage mache, die ich hier nicht begründen kann, dann schmeiße es in den Gulli, weil dann ist es bei mir entstanden und nicht von Gott. Und es ist so wichtig, dass wir ganz kritisch werden bei allem, was wir hören. Wo steht das? Und das ist eine unangenehme Frage. Aber an der Frage kommen wir nicht vorbei. So. Also Kraft, wenn du jetzt für einen Kranken gebetet hast auf der Arbeitsstelle, in der Familie, in der Verwandtschaft und der ist nicht gesund geworden, tröste dich da damit. Trophimus habe ich krank im Milet zurücklassen müssen. Paulus. Also, das gibt uns richtig Luft, bitte ich. Gibst du ihm die?
Ja. Ich meine, das trifft genau den Punkt, genau den Kern. Das, was Jesus in aller, wie soll ich sagen, in aller Brillanz dann beherrscht hat, das zu hören auf den Heiligen Geist.
Ja.
Weil Jesus hat die Werke auch durch den Heiligen Geist getan. Ja. Und wenn wir es schaffen, mit Gottes Hilfe, den Heiligen Geist in uns so zu sensibilisieren, dass wir wirklich merken, okay, das ist der Heilige Geist, ich glaube, dann kommen wir dahin, wo wir hinwollen.
Ganz genau. Ja. Weil von Jesus heißt es ja, danke Gunti, von Jesus heißt es ja, er hatte den Geist ohne Maß. Und wenn wir sagen, wir wollen das volle Evangelium verkündigen, dann brauchen wir einander. Weil ich alleine kann das volle Evangelium nicht verkündigen. Ich brauche euch dazu. Und mit euch zusammen kommt das volle Evangelium zustande. Mit euch zusammen haben wir die Fülle des Geistes. Gehört ihn ja?
Es ist auch wichtig, dass wir dann zu gegebener Zeit, dass wir der Heilige Geist führen, das auch hinaustragen. Dass das, ich habe das, also fällt mir gerade so ein, ich tue jeden Tag, wenn ich in die Arbeit fahre, das ist ja meine Routine, mein Job, den ich habe, wo ich gesetzt bin von Gott, weiß ich, wo ich mit denselben Kollegen seit 8 Jahren fast jetzt zusammen bin, wo ich denselben Menschen immer wieder mal über Gott erzähle, wo jeder weiß, dass ich Christ bin und trotzdem gibt es keine echte Bekehrung. Für mich ist das schon großer Frust, muss ich sagen, aber trotzdem, ich gebe nicht auf, weil ich habe auch einen Freund gehabt, dem ich 8 Jahre das Evangelium gepredigt habe, der aus der rechtsradikalen Szene kam. Ich habe es, glaube ich, einigen schon mal erzählt. Und nach 8 Jahren geht er in den Wald, in einem Sturm. Und da hat sich ein Windrad gedreht auf einem Jägersitz. Und da geht er vorbei an diesem Windrad und hat sich gedacht, weil er Musiker ist, wie der Gunti, jetzt versuche ich Gott. Nachdem ich 8 Jahre ihm von Jesus erzählt habe, hat er gesagt, der Frank ist mein Freund, aber mit dem Jesus, mit dem Spinter. Und nach 8 Jahren geht er dahin und sagt, Gott, wenn es dich gibt und wenn du willst, dass ich mit meiner Musik aufhöre, um dir zu dienen, dann mach, dass dieses Windrad jetzt in diesem Sturm stehen bleibt. Er hat mir das erzählt und hat gesagt, was ist passiert? Nix ist passiert. Aber der war clever, der hat die Gegenprobe gemacht. Er hat gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich dir mit meiner Musik diene, und er hat es nicht ausgesprochen, Mitten im Sturm, hat er gesagt, bleibt dieses Windrad stehen. Halbe Minute. Und da ist er allein im Wald auf seine Knie gegangen und hat sein Leben Jesus übergeben. Kam dann am Wochenende zu mir zum Grillen, hat gesagt, ich muss da was erzählen, ich glaube jetzt an Jesus, ich glaube alles, was du gesagt hast. Und was die Bibel sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Dann habe ich gesagt, Halleluja, wie kommt's? Dann hat er mir dieses Zeugnis gegeben. Dann hat er gesagt, weißt du, Frank, 8 Jahre lang habe ich dich ausgelacht, als du mir immer von deinem Jesus erzählt hast, habe ich innerlich gelacht. Und jetzt erzähle ich anderen von Jesus seit dieser Woche und es geht mir genauso. Habe ich gesagt, willkommen im Club. Lasst euch nicht mutlos werden. Und zu mir kam gestern ein Nachbar, das noch als kleines Zeugnis, ein alter Mann, ein 80-Jähriger, den habe ich auf dem Sommerfest, also auf unserem Dorffest, wo wir die Sau gegrillt haben, da kennengelernt. Und hat er mir, war der bei mir am Tisch gesessen, hat er gesagt, mögst du nicht Mitglied bei uns im Kriegsopfergedenkverein werden? Habe ich gesagt, wollte ich schon sagen, danke. Es kostet auch nur 10 Euro Beitrag im Jahr und dann gibt es ein Essen umsonst. Ne? Und wir treffen uns, wir müssen halt ab und zu mitgehen, wenn die Kriegsopfer da hingehen und so. Und da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und hat gesagt, geh da rein. Dann habe ich gesagt, okay, bringst mir einen Antrag. Ich war gestern auf meinem Extreme-Couching-Trip auf dem Sofa gelegen, bevor ich zu Abend gekommen bin, schellt bei mir an der Tür, steht der Opa da vor der Tür und gibt mir den Aufnahmeantrag für den Kriegsopfergedenkverein Erding. Ich gehe da jetzt rein. Warum? Weil ich Gemeinschaft haben kann mit Menschen dort aus meiner Umgebung, weil ich Menschen erreiche, die ich sonst nie erreichen würde wahrscheinlich. Hm. Und wenn wir dann abends zusammensitzen, dann gehe ich halt da 2-3 Mal im Jahr mit, kann ich Jesus da reinbringen. Und das muss unser aller Bestreben sein, jeden Tag, wie können wir heute an unserem Platz Gottes Wort sehen, durch das, was wir tun, durch unser Vorbild, durch unser Streben. Das muss dein Gebet sein. Also dieses evangelistische Herz muss in jedem von uns schlagen, dass wir sagen, wir sind das Licht der Welt.
Gell? Dankeschön.
Dieser Einschub dachte ich war jetzt.
So, vielen Dank, Frank. Ja, was ist die Ursache für all das, diese Kraftlosigkeit, diese Frustrationen, weil es an Geist fehlt? Kraftlosigkeit ist nichts anderes als Geistlosigkeit. Interessant ist auch noch hier, was hier der Paulus schreibt, gerade der Timotheusbrief, lies vielleicht nochmal ganz neu nochmal den 2. Timotheusbrief. Er sagt, sei auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Also der Heilige Geist gibt uns die Kraft, da dafür ein Zeugnis zu sein und da dafür auch für Jesus zu leiden, wenn wir angefeindet werden. Wir haben ja letzte Woche noch ein paar Zeugnisse angeschaut und so weiter. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, solche Dinge, solche Anfeindungen zu überwinden. Und auch natürlich Frucht zu bringen. Das heißt also, es ist ganz entscheidend wichtig, wenn das Wort nicht durch den Heiligen Geist wirklich belebt wird, dann ist es toter Buchstabe. Wir brauchen den Heiligen Geist, damit unser Zeugnis, unser Wort wirklich auch durchschlagende Wirkung im Herzen anderer Menschen hat. Also Geistlosigkeit, Kraftlosigkeit, Fruchtlosigkeit. Da schließt sich dann dieser Kreis. Warum kommt so wenig bei allem Reden und Predigen heraus? Es fehlt an Heiligem Geist. Warum wird das Zeugnis der Kinder Gottes, wirkt so wenig Frucht? Es fehlt an Heiligem Geist. Wo Geist ist, ist Kraft. Wo Geist ist, ist Frucht. Das ist die ganze Wahrheit. Nichts tut der Gemeinde so Not wie eine Neuausrüstung mit Kraft aus der Höhe durch den Heiligen Geist. Und wir sehnen uns danach und wir streben danach. Und der Paulus ermutigt uns auch, nach diesen Charismen, nach dem Heiligen Geist zu streben. Das dürfen wir, uns danach ausstrecken, danach verlangen. Was auch immer in der Zukunft kommen mag, wir brauchen Kraft, wenn wir als Überwinder siegreich durch all die Nöte hindurchgehen wollen. Ich habe mit dem Adnan ein Thema abgestimmt, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat, letzte Woche. Wir haben dann überlegt, ob wir es als Lehreinheit produzieren, als Webinar. Und wir waren dann uns beide einig, nein, das muss da in den Gottesdienst, das ist eine Botschaft von Gott für uns. Ich freue mich schon, wenn wir mit diesem Thema durch sind, werdet voll Geistes, die No-Gos und das, was, wie wir das fördern können, dass wir voll Geistes werden. Danach werden wir also diese Botschaft dann bringen, die der Herr uns da aufs Herz gelegt hat und wo wir beide empfinden, das ist wirklich ganz tagesaktuell. Diese Kraft bekommen wir nicht durch mehr Wissen und mehr Erkenntnis. Diese Kraft bekommen wir nur dadurch, dass wir mehr Geist bekommen, dass wir voll Geistes werden. Also wir können Bücher lesen, tonnenweise, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Da drin ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Das ist Geist und Leben. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen das Wort Gottes in erster Linie. Und dadurch bekommen wir Kraft, indem wir den Heiligen Geist bitten. Es heißt ja in den Psalmen, glaube ich, heißt es, Herr, gib mir Einsicht in die Geheimnisse deines Wortes. So ist diese Mahnung des Apostels an die Epheser auch eine sehr zeitgemäße Mahnung, auch für uns. Wir müssen voll Geistes werden, wenn wir den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft gewachsen sein sollen. Aus Sicht der Bibel sind wir in den letzten Tagen, das waren natürlich die ersten Jünger, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, die waren auch schon in den letzten Tagen. Also können wir uns vorstellen, wo wir sind in diesen letzten Tagen. Ja, ob das noch eine Million Jahre dauert oder nicht, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, und Jesus sagt uns das auch, wir können es spüren, wenn das Ende kommt. Wir können es spüren. Und auch darüber habe ich eine Botschaft auf dem Herzen. Geht es da um apokalyptische Offenbarungen? Apokalypsis heißt ja Enthüllung. Geht es um das, was sagt Jesus zu den letzten Tagen? Das ist auch nochmal interessant zu hören. Jesus, was hast du denn zu den letzten Tagen zu sagen? Vielleicht nur so viel vorweg, er macht es total undramatisch und wir überlesen das gerne. Aber er sagt, in den letzten Tagen wird es sein, wie in den Tagen Noahs und, in den Tagen Noahs und, wer war da? Lots und in den Tagen Lots. Ja, sie aßen, sie tranken, sie heiraten, ließen sich heiraten, sie trieben Handel und so weiter. Ganz normal, aber alles ohne Gott. Und so ist es. So ist es alles ohne Gott. Total undramatisch. Dass Katastrophen kommen und so weiter, das betont Jesus gar nicht so. Das sagt er, okay, das sollst du ja wissen, aber das ist nicht entscheidend. In den Tagen, in den letzten Tagen wird es sein wie in den Tagen Noahs und Lots. Und das sollte man uns auch nochmal vor Augen führen. Und da braucht es dann die Kraft des Zeugnisses durch den Heiligen Geist. Wir werden Kraft brauchen vom Heiligen Geist. So, das ist sehr zeitgemäß für uns. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Das war das erste No-Go. Also zu lügen, das geht gar nicht. Wenn jemand sagt, ja, das ist auf unserer Internetseite anzuhören. Seit einiger Zeit haben wir dieses Equipment, wir können diese Botschaften aufzeichnen. Also wenn da jemand noch mehr Nachhilfeunterricht braucht oder grundsätzlich, kann man nachhören. Also wir sollen die Lüge ablegen und die Wahrheit miteinander reden. Das ist gar nicht so einfach, weil natürlich oftmals ist es so, dass wir gerne so Notlügen gebrauchen, um besser dazustehen oder einfach positivere Situationen vorzugaukeln. Aber wir dürfen die Wahrheit sagen. Das ist wichtig. Und jeder Mensch ist auch die Wahrheit wert. Das ist die erste Mahnung des Apostels. Wir wollen oder wollen wir voll Geistes werden, müssen wir allem Lügen und Betrügen den Abschied geben. Dann müssen wir wahr und klar werden, durch und durch. Also das, ich trainiere mich wirklich in jeder Situation hier beherzt, die Wahrheit zu sagen. Keine weißen Lügen gibt es eh nicht und schwarze Lügen gibt es auch nicht. Es gibt nur Lügen. Da gibt es also keine Notlügen. Halbe Lüge ist die ganze Lüge. Halbe Wahrheit ist auch eine ganze Lüge. Also wir sollten hier wirklich vom Heiligen Geist, und der Heilige Geist sensibilisiert uns. Wenn wir ihn bitten, das macht er. Das erlebst du und ich. Dann das nächste ist, wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Wenn ihr zornig seid, heißt es hier in Epheser 4, 26, ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Oder andere Übersetzung sagt, wenn ihr zürnt, dann achtet darauf, dass sich die Sünde nicht einmischt, dass wir nicht voller Hass werden und Ablehnung, sondern wenn wir wirklich zürnen, dass wir erkennen, es ist ein heiliger Zorn und dass wir es aus Eifer für den Herrn tun und nicht aus Hass gegen andere Menschen. Das ist eigentlich das. Und wenn wir uns hinreißen haben lassen zum Zorn, dann lass doch die Sonne nicht untergehen, bevor du dich versöhnt hast. Auch wenn der andere der Auslöser war, lass dir vom Heiligen Geist die Freiheit schenken und die Kraft, dass man sagt, Johannes, sorry, tut mir leid, dass wir gestritten haben. Vielleicht hat der Johannes gesagt, du bist ja der Allergrößte. Ja, und er hat aber das nicht, dass er mich anruft, bevor die Sonne unter. Dann rufe ich an Johannes an und sage, Johannes, sorry, tut mir leid, dass wir gestritten haben. Kannst du mir da mal vergeben? Wird der Johannes Folgendes sagen? Wird sagen, du, Reinhold, eigentlich war ich schuld. Vergib mir. Wer sagt, Johannes, alles klar. Aber verstehen wir, das liegt an uns, dass wir da die Initiative ergreifen und nicht warten. Der andere ist doch schuld. Er muss sich entschuldigen. Ist doch wurscht. Lass die Sonne doch nicht untergehen. So viel an dir liegt, halte Frieden mit jedem Menschen. Also, das ist noch mehr Herausforderung. Aber der Heilige Geist hilft uns da. Du erlebst es, ich erlebe es. Neben der Lüge betrübt auch der Zorn den Heiligen Geist. Wir dürfen nicht aus Zorn gegenüber Menschen, ich hab's glaube ich gestern oder vorgestern gepostet, also im Facebook poste ich immer, gell? Wenn du vielleicht nicht zu meinem Freundeskreis gehörst, ist kein Problem, gibst du Reinhold Tallhofer auf Facebook ein, dann hast du die ganzen Posts, mittlerweile bin ich schon beim 52. Und wir dürfen andere Menschen, habe ich vorgestern glaube ich, nicht aus der Perspektive unserer eigenen Stärken in deren Schwächen beurteilen. Das ist unfair. Wir müssen erkennen, dass jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen. Und es ist so wichtig, dass wir uns durch den Heiligen Geist die Fähigkeit schenken lassen, die Stärke in dem anderen, in dem Gegenüber zu erkennen. Ihm das bewusst zu machen, zu sagen, hey Oliver, in dem Bereich bist du einfach spitze. Also ich bin beeindruckt und so. Natürlich ist es einfacher, aus meiner Stärke heraus deine Schwäche zu bewerten und mich über dich zu steuern und dann seelische Verletzungen zuzufügen und sagen, Mensch, du bist ja dermaßen schwach auf der Brust, da musst du was machen. Aber wer an seinen Schwächen arbeitet, der wird maximal Durchschnitt und das ist ohne Charme. Wir müssen unseren Schwächen die Bedeutung nehmen und unseren Stärken verstärken. So, nicht mehr lügen, nicht mehr zornig sein und jetzt machen wir dann den nächsten Schritt. Das haben wir schon besprochen, dass sich die Sünde nicht einmischen kann, wenn wir zornig sind. Jetzt kommen wir zu dem Thema, gib dem Lästerer keinen Raum. Ich habe das gestern einmal so in der Horizontalen noch mehr recherchiert. In den meisten Bibelübersetzungen steht hier, gib dem Teufel keinen Raum. Aber das ist eigentlich wurscht, ob da in deiner Übersetzung steht dem Teufel oder dem Lästerer. Es ist eh die gleiche Persönlichkeit. Er hetzt Menschen aufeinander. Und Adnan hat mir gestern noch berichtet von einem Frühstückstischgespräch. Es ist wirklich so. Machen wir uns nichts vor. Es gibt keine Grauzone. Entweder wir sind im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichtes. Dazwischen drin gibt es nichts. Das ist hart. Das ist für uns hart und konsequent, weil der Humanismus möchte uns immer sagen, doch, es gibt noch einen menschlichen Bereich. Nein, es gibt keinen neutralen Raum, geistlich gesehen. Entweder ist Luzifer unser geistlicher Herr oder Jesus. Dazwischen drin gibt es nichts. Oder zeigen wir es in der Bibel, wo ich es überlesen habe. Ich wüsste nichts. Also, der Teufel ist der Lästerer. Der Teufel ist der Vater der Lüge, er ist der Lästerer. Und jetzt wollen wir uns einmal eine Geschichte anschauen. Was heißt jetzt das ganz praktisch für uns? Weil das sind ja eigentlich so nebensächliche Dinge. Wir wollen doch die großen Offenbarungen hier hören. Jetzt redet der Tallhofer hier über, hör auf zu lügen, wenn du zürnst, sündig nicht, lästere nicht. Was ist denn das? Ja, aber wenn doch der Paulus sagt, in dem Zusammenhang, werdet voll Geistes. Und er sagt in dem Zusammenhang, hör auf mit der Lüge, hör auf mit dem Zorn, hör auf mit dem Lästern. Dann ist es elementar, dann haben wir uns damit zu beschäftigen. Und Bernhard ist heute nicht da, vielleicht sage ich es deswegen gerade. Er hat mir gesagt, ich habe mir gedacht, ja, sagt er zu mir beim Grillen letzten Sonntag, ich habe mir gedacht, eigentlich sollten wir über die Gaben des Heiligen Geistes reden. Jetzt reden wir über diese Dinge. Aber jetzt habe ich erkannt, dass das Entscheidende ist. Ja, der Teufel möchte uns da immer auf diese bombastischen Dinge fixieren. Und die kleinen Füchse, wie der Adnan letzten Sonntag gesagt hat, die übersehen wir, aber die sind es, die den Weinberg verderben. Die kleinen Füchse. Und gib dem Lästerer keinen Raum. Und das heißt im Epheser 4, 27, gebt nicht Raum dem Lästerer oder gebt dem Teufel keinen Raum. Und das ist eine wichtige Vorbedingung, die erfüllt sein muss, wenn wir voll Geistes werden wollen. Wie ist es mit dem Teufel? Wie tritt er in unser Leben? Nicht so offenbar, dass wir es sofort wissen, dass hier noch Schwefel stinkt oder sonst was. Das ist ganz alltäglich, ganz natürlich, übernatürlich. Der Teufel ist ein Beobachter. Er beobachtet uns ganz genau und er weiß auch ganz genau, wo wir unsere Schwächen haben. Und dort greift er uns an. Er ist immer dabei, uns von Jesus wegzubringen. Wir dürfen dem Lästerer und Verleumder keinen Raum geben. Wenn wir uns mit dem Verleumder einlassen, dann versündigen wir uns und betrüben den Heiligen Geist. Auch wieder im 2. Timotheus, das hat gestern und heute der Heilige Geist bei mir so stark nochmal belebt. Da heißt es im 2. Timotheus 3, Zeichen der Zeit, erkenne die Zeichen der Zeit. Das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Ja, wir merken das sogar im Leib Christi. Wohlstandsevangelium bedeutet, je wohlhabender du bist, umso gesegneter bist du von Gott und umso näher bist du am Wort Gottes dran. Aber Jesus sagt, nehmt nichts mit, kein zweites Untergewand, gar nichts. Gar nichts. Wir sind in die Irre geleitet worden. Wir glauben, dass Gott möchte die Verkündiger des Evangeliums wohlhabend machen, damit jeder sieht, wie stark die im Glauben stehen. Aber das ist total vollkommen konträr dem Wort Gottes, vollkommen konträr. Das ist auch nochmal ein Lehrthema. Ja, was ist eigentlich, weil Wohlstand, wo dein Schatz ist dein Herz, stimmt's? Und was ist Wohlstand aus Gottes Perspektive? Gott sagt, du bist nackt gekommen, du gehst nackt, du kannst eh nichts mitnehmen. Sammle dir keine Schätze auf Erden, wo der Rost und die Motten sie fressen. Sammle dir Schätze im Himmel. Was sind Schätze im Himmel? Seelen. Das sind Schätze im Himmel. Wohlhabend zu sein bei Gott ist, du hast Schätze im Himmel, du hast Seelen in den Himmel transportiert, vorausgeschickt. Und hoffentlich ist das Empfangskomitee im Himmel größer als das Beerdigungstrauergäste. Hoffentlich erwarten im Himmel mehr auf mich, als die mich hier verabschieden. Und da heißt es, Wichtigtuerei, maßlose Selbstüberschätzung werden sie ebenso kennzeichnen wie Verleumdung, das immer, wie Verleumdung. Gebe dem Lästerer keinen Raum. Verleumdung. Ungehorsam ihren Eltern gegenüber, Undankbarkeit und Ehrfurchtslosigkeit, lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben. Also wenn wir in dieser Lästerung drin sind, in dieser Verleumdungsschiene drin sind, dann trifft es auf uns zu und das ist das Merkmal unseres Umfeldes, unserer Gesellschaft. Aber der Heilige Geist möchte, dass wir ganz was anderes ausleben. Brutal und rücksichtslos, sie hassen alles Gute und kennen keine Treue. Diese unverschämten, aufgeblasenen Sprücheklopfer, die nur ihr Vergnügen, ihre Bequemlichkeit im Kopf haben und von Gott nichts wissen wollen und so weiter. So, bist du noch fit?
Ja.
Heute drücke ich es dir wieder rein. Heute gibt es wieder ein Overdrive. Gib dem Lästerer keinen Raum. Aber wenn das Herz voll ist, ist ja klar. Jetzt wollen wir ein Beispiel aus der Heiligen Schrift. Ich habe die Julia vorhin schon gebeten, ob sie uns denn vorlesen möchte. Gibst du bitte mal der Julia das Mikro. Und Julia, ich würde dich jetzt bitten, dass du uns liest aus 2. Samuel Kapitel 10 ab Vers 1. Zunächst einmal bis Vers 5. Das ist praktisch diese Reihe darunter.
Einige Zeit später starb Nahasch, der König der Amoriter, und sein Sohn Hanun trat die Nachfolge an. David dachte, König Nahasch war mir immer wohlgesinnt. Darum will ich mich nun seinem Sohn Hanun gegenüber freundlich verhalten. Er schickte eine Gesandtschaft zu Hanun, um ihm sein Beileid auszusprechen. Als aber die Boten Davids zum ammonitischen Königshof kamen, sagten die Fürsten des Landes zu König Hanun, Glaubst du wirklich, David hat diese Männer nur zu dir gesandt, um deinen Vater die letzte Ehre zu erweisen und dir sein Beileid auszusprechen? Das ist doch nur ein Vorwand. Spione sind sie, die unsere Hauptstadt auskundschaften sollen, weil David sie bald angreifen und erobern will. Da nahm Hanun die Gesandten Davids gefangen, ließ ihn den Bart auf einer Seite abrasieren und die Kleider bis über das Gesäß abschneiden. Dann jagte er sie davon. Als David das erfuhr, schickte er seinen Gesandten Boten entgegen und ließ ihn ausrichten, bleibt in Jericho, bis euer Bart wieder nachgewachsen ist und kommt erst dann heim. David wollte ihnen die Schande ersparen, ohne Bart zurückkehren zu müssen.
Vielen Dank, Julia. Also hier sehen wir folgende Geschichte. Da ist der König David. Und der hat eine Freundschaft gehabt mit Nahasch, dem König der Ammoniter. Und sein Sohn Hanun hat dann die Herrschaft angetreten. Und der David sagt sich, jetzt möchte er so mein Beileid ausdrücken, schicke wahrscheinlich hochrangige Leute von meinem Hof zu dem Hanun, zu dem Sohn von dem Nahasch, und lass denen mein Beileid ausdrücken und meine Ehrerbietung seinem Vater gegenüber. Und diese Verleumder, der Teufel, benutzt diese Menschen, um David zu verleumden und sagt, hey, glaubst du wirklich, dass die nur das Beileid aussprechen wollen? Die wollen nur unsere Stadt auskundschaften, jetzt ist dein Vater tot, jetzt glaubt dieser David, glaubt, er könnte unser Land erkunden und erobern. Das ist der wahre Grund. Und diese Verleumdung, diese Lästerung, das fällt tief in das Herz von diesem Hanun. Und dann lesen wir weiter, die Ammoniter wussten genau, übrigens, Bart abscheren und übers Gesäß. Ich war mal im Hauptbahnhof in München und da war eine Frau, die hat, entweder war sie betrunken oder unter Drogen gestanden. Jedenfalls ist die hinter einem Polizisten nachgelaufen, ihr Gesäß war frei, der nackte Hintern. Also das ist so beschämend. Und das kann man sich vorstellen, die mussten mit nackten Hintern von diesem Königshof Richtung Heimat marschieren. Was das bedeutet, was das für eine Provokation war. Und die Ammoniter haben ganz genau gewusst, was da passiert, dass sie David durch diese Tat schwer beleidigt hatten. Jetzt warben sie 20.000 syrische Soldaten an. Aus Bet Rehob. Gibt es das noch, Bet Rehob? Muss man ja erkunden. Ich habe übrigens auf der, Internetseite bei uns geschrieben, wenn man eingibt, Christen in Grafing, habe ich eingeschrieben, Sprachen, gell, Deutsch, Englisch, Arabisch. Da werden Sie aber staunen, dass wir Arabisch können. Also die Syrer, das sind schon gefährliche Leute. 20.000 Syrer. Außerdem den König von Maacha mit einem Heer von 1.000 Mann und schließlich noch 12.000 Soldaten aus Top.
Vielleicht nur ganz kurz hier zu klären, was wir hier in der Bibel lesen, Syrer haben mit den Arabern nichts zu tun. Es ist ein eigenes Volk mit einer eigenen Sprache. Das ist Syrisch, hat mit Arab.
Also was wir hier lesen, die Syrer oder Assyrer in der Bibel oder auch in den historischen Büchern, hat mit Arabern oder Arabisch überhaupt nichts zu tun. Völlig eine andere Sprache. Ein Araber versteht kein Syrisch. Und Assyrisch ist genauso, sie sind zwar verwandt wie mit Hebräisch oder Aramäisch, aber das sind völlig andere Sprachen und andere Völker. Und die wurden in den letzten Jahrtausenden stark unterdrückt. Und es gibt ganz wenig noch Assyrer und Syrer in Syrien bzw. in Zweistromland Irak. Das haben wir auch gesehen vor ein paar Wochen in den Nachrichten, dass die wenigen Assyrer auch, wie sie dort unterdrückt werden und gefoltert werden, beziehungsweise auch vertrieben werden. Also das kann man auch, wenn man googelt, wird man auch sehen, Syrisch gibt es alt und neu. Jetzt ist ein Land, ein arabisches Land, aber früher war Syrisch völlig ein anderes Land im Rahmen der Arabisierung vor Islamisierung und Arabisierung vor etwa 1400 Jahren ist das Land Syrien heute arabisch geworden.
Was der Adnan nicht vermutet hat, dass ich ihm zum Geburtstag auf Arabisch gratuliert habe. Das hat ihn umgehauen natürlich. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann spiele ich euch das. Ich glaube, ihr habt das noch drauf. auf Arabisch. Die sofort von meiner Frau, die hat sofort die Auslegung gemacht. Ja, also meine Frau sagt mittlerweile, weil wir sind da ein bisschen kontrovers, aber wir haben mittlerweile einen Konsens gefunden, da kommen wir auch noch dazu, das ist auch noch eine Lehreinheit, bezüglich Sprachenrede oder Zungenrede. Ja. Meine Frau sagt dann, du, wenn du nicht spürst, dann rufe ich den Adnan an und sage ihm, dass du in Zungen betest. Ja. Aber mittlerweile haben wir da einen guten Konsens, das werden wir auch dann bekannt geben. So, oh, Spaß muss sein. Also jedenfalls, interessant, der David hat nicht sofort sein Heer aufgerüstet. Wenn du das einmal liest, im 2. Samuel 10 nochmal, der David hat sein Heer nicht aufgerüstet, aber die Ammoniter haben genau gewusst, was jetzt passiert. Ja, der Teufel hat natürlich dafür gesorgt, dass die jetzt aufgerüstet haben, 20.000 Syrer, 12.000 Mann von da und die eigenen. Und sie sind dann, wo der David das gehört hat, hat er sofort natürlich einberufen und sind losmarschiert. Und ist interessant, wie dann der Joab und sein Bruder, wie sie sich aufgeteilt haben, diese strategische Vorgehensweise ist interessant, lies es mal. Jedenfalls haben sie es in die Flucht geschlagen, die sind alle abgehauen. Aber David hat dann mit seinen Truppen nicht nachgesetzt und hat die Ammoniter dann nicht ausgemerzt, sondern hat sich zurückgezogen. Was abgehauen sind, sind sie heimgegangen. Und die Syrer wollten aber diese Niederlage nicht, sich nicht abfinden und haben dann alles mobilisiert und dann haben sie eine riesen Niederlage erlitten, weil Gott mit David war. Ist interessant, aber hier geht es nur um eines, dass diese Verleumder hier, wie viele Tausende und Abertausende, nur ich lese hier 700 Wagenlenker und 40.000 Reiter sind von den Syrern gefallen. 40.000 Menschen, wegen dem, weil der Teufel als Lästerer, als Verleumder, die aufeinander hetzen hat können. Also wir sehen, was da der Teufel bewirken möchte. Und es ist im Kleinen, in unserem Alltag genau das Gleiche. Da ist kein Unterschied, er möchte uns aufeinander hetzen. Okay, das haben wir schon gelesen da. Gehen wir einfach jetzt mal drüber weg. Also das ist schon für uns ein ganz dramatisches Beispiel, das hier dargestellt wird. Wie viel Blut war da unnütz geflossen, wie viel Jammer und Kummer war umsonst über so viele Häuser und Herzen in drei Ländern gekommen. Jetzt kann man sagen, ja, die bösen Feinde, die Syrer, aber da waren auch Väter mit Kindern dabei, bei den 40.000, die da gefallen sind. Und wo die Kinder und die Mama geweint haben, weil der Papa nicht mehr heimgekommen ist. Also das ist schon nicht ganz so ohne weiteres.
Ja, heute passiert das Gleiche, ne? Sagt man dann, die bösen Israelis, wenn sie dauernd gegängelt, gestochen und gepikst werden, wenn man Raketen auf unschuldige Menschen schießt und dann wehren sie sich. Und natürlich sind sie besser gerüstet und dann kommen Menschen ums Leben, Zivilisten, wo dann auch noch andere dazugerechnet werden, Kämpfer von der diese Hamas, und dann heißt böse Israel, und so macht der Geist Satans die ganze Welt rebellisch und stachelt es auf gegen das. Und ich finde es wichtig, wie wir als Christen auch da zu Israel stehen, dass wir da überhaupt Unterscheidungsfähigkeit haben und einen klaren Standpunkt einnehmen. Wir machen da nicht mit.
Danke. Ist es nicht heute genau das Gleiche? Wie viel wird hinter dem Rücken geredet, auch in christlichen, gläubigen Kreisen? Lass uns mal drüber nachdenken, wie das so ist. Ich kann mich gut erinnern, wo ich da für eine Gruppe Autohäuser aufgebaut habe, 1980 in Kolbermoor, ein neues Team aufgebaut. Und das ist nicht ganz so einfach, weil die bestehenden Betriebe habe ich ja zurückgelassen und habe ganz neue Betriebe aufgebaut und ganz neue Mitarbeiter finden müssen. Und bis aus einzelnen Top-Leuten ein Team wird, das ist eine Herausforderung. Ein Team, wann ist eine Gruppe von Menschen ein Team? Dann, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben, das wirklich im Herzen brennt. Und das ist nicht ganz so einfach, aus einer Gruppe von Fachleuten ein Team zu schmieden, die das gleiche Ziel im Herzen haben. Und da ist dann oft passiert, dass jemand zu mir reingekommen ist und hat gesagt, Herr Thalhofer, der Oliver hat das und das gesagt oder hat das und das gemacht. Angenommen, der Gunti kommt zu mir und sagt, Herr Thalhofer, wissen Sie schon, was der Oliver Braun da über Sie gesagt hat? Dann habe ich in der Regel das so gemacht, dass ich gesagt habe, Sekunde, ich hole schnell den Oliver, er möchte es von ihm selber hören. Und wenn dann derjenige sagt, nein, ist nicht nötig, ich wollte es Ihnen nur sagen, dann wusste ich, was Sache ist. Dann habe ich gesagt, nee, wenn dir das nicht recht ist, dass ich den Oliver dazu hole, dann möchte ich nichts wissen, weil ich möchte nicht über Menschen reden, sondern mit Menschen reden. Und wenn du den Mut nicht hast, den Oliver dabei zu haben, wenn du mir das sagst, dann möchte ich es nicht hören, schau, dass du rauskommst. Und so habe ich das gehalten. Das war ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Dann haben die gewusst, du brauchst dem Thalhofer nichts verleumden. Irgendjemanden verleumden beim Thalhofer, der geht da drauf nicht ein. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, das war Weisheit damals. Und den möchte ich uns für heute ganz besonders ans Herz legen. Ich habe jemanden kennengelernt, wo ich den Eindruck habe, das war heuer im April, wo ich den Eindruck gehabt habe, Mensch, ich habe eigentlich noch nie einen Menschen kennengelernt, der so positiv über sein Umfeld gedacht hat. Du hast richtig gespürt, der hat die beste Meinung über jeden Menschen. Der hat Respekt vor jedem Menschen, der achtet die Würde eines jeden Menschen. Und das ist, was ich gesagt habe, Heiliger Geist, das möchte, dass ich das auch ausstrahlen kann. Dass jeder weiß, grundsätzlich einmal hält der Reinhold das Allerbeste von mir. Und wenn jemand zu mir sagt, du Reinhold, der Adnan, dann sage ich grundsätzlich, ich kenne den Adnan. Ich denke nur das Allerbeste. Das glaube ich so lange nicht, bis es nicht bewiesen ist. Was du mir jetzt da über den Adnan sagst, das kann ich nicht glauben und das möchte ich auch gar nicht glauben, weil ich kenne ihn persönlich. Und es ist wichtig, dass wir diese Herzenseinstellung haben, dass wir sagen, ich habe die allerbeste Meinung über die Menschen und wenn sie einen Fehler machen, dann bin ich bereit, in Liebe ihn zu korrigieren. Dass ich sage, du Oliver, das und das, denkst du mal drüber nach, ob das richtig war? Ja, nicht gleich verdammen, sondern einfach Fragen stellen. Also eine gute Führungskraft stellt Fragen und hat nicht für alles eine Antwort parat, sondern stellt die richtigen Fragen. Denk mal drüber nach, Oliver, was hältst du da? Mehr brauche ich gar nicht sagen, das reicht. Und das ist so wichtig, dass wir das Allerbeste über unser Umfeld, dass die das auch spüren, dass die das wissen und dass keiner zu uns kommt und hinterm Rücken über jemand anderen mit mir reden möchte, weil er weiß, brauchst du zum Reinhold gar nicht gehen, das ist fruchtlos. Also das ist wichtig, dass wir das lernen miteinander. Das ist so verbreitet und es ist auch so herrlich, weil es natürlich von den eigenen Unzulänglichkeiten total ablenkt. Das ist ja wunderschön, wenn man miteinander über jemanden anderen, der nicht dabei ist, reden kann. Weil das lenkt von uns ab. Da stehen wir perfekt da. Und er ist eigentlich derjenige, der da verleumdet wird. Und dann haben wir aber ein Problem, weil das ist geistlich, steht das wie eine Wand dann zwischen uns. Wenn ich negativ über den Gunti geredet habe, das spürt er, das liegt in der Luft. Der wird das spüren. Umgekehrt genauso. Das steht zwischen uns. Und so ist es so wichtig, wenn uns jemand verletzt hat, dass wir uns nicht auf den Lästerer einlassen, dass wir nicht Raum dem Teufel geben und jetzt über den schimpfen. Es kann schon mal sein, dass ich mir denke, dieser unverschämte Kerl oder was, aber dass ich mich vom Heiligen Geist sofort berühren lasse und für den bete und sage, Herr, ich vergebe. Weil das Ultimative, was Jesus uns sagt, ist, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Herr, wie soll ich das machen? Und Gott sagt, ich weiß, du kannst es nicht, aber in der Kraft meines Geistes geht es.
Ja, ganz, ganz kurzes Zeugnis nur zwischendrin. Ich war gestern mit einer Kollegin was essen, haben geratscht über dies und das. Und dann ist eine andere Kollegin ins Spiel gekommen, die nicht kannte. Und da war ich wirklich herausgefordert zum sagen, was die also praktisch im Unterricht, im Musikunterricht macht und wie sie es macht und so weiter und so fort. Und da hätte ich mich also wirklich auslassen können. Und dann habe ich gesagt, was macht man jetzt? Und dann habe ich einfach gesagt, naja, die macht, was sie macht. Das war dann das und dann habe ich es kurz erlassen, aber die Herausforderung ist wirklich groß. Also ja. Ich muss echt sagen, das zirkt tierisch, trotzdem sagen, gut, das macht die so und so und deswegen ist die so ja. Und so und das ist, dann zum sagen, nein, die Macht, was sie machten, ist dann gut sein zu lassen. Also dieser Gossip ist nicht zu verachten. Also ich hab's, ich hebe meine Hand hier und sage, da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Gell?
Also das ist ganz klar, das ist eine ganz starke Anfechtung in unserem Fleisch, weil das alle Welt macht. Man stellt sich selber ins beste Licht, indem man negativ über andere redet. Aber das vergiftet die Atmosphäre zu diesem anderen Menschen. Und da brauchen wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Unser Fleisch kann das nicht. Unser Fleisch möchte das mitmachen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns da vom Heiligen Geist helfen lassen, dass wir das Allerbeste so lange über den anderen denken, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und wenn es bewiesen ist, dann haben wir immer noch die Herausforderung, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Man kann sagen, dass diese Sünde alle Tage geschieht und kein Mensch hält es für Sünde, über andere zu reden und auf das Gerede des Verleumders zu hören. Wir wissen gar nicht, wir erahnen das gar nicht, dass da der Teufel dahinter steckt, dass da der Teufel Menschen gegeneinander ausspielt, und das ist wirklich eine arge und böse Sache, weil das Menschen tief verletzt. Jesus sagt, sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein oder rede mit ihm, stell ihn zur Rede und korrigiert es unter vier Augen, bitteschön. Wenn dir jemand was angetan hat, dann gib ihm unter vier Augen die Chance, das mit dir zu bereinigen, und bete vorher für ihn, setze ihn frei. Was ich dann mache, ist folgendes, ich sage, Herr, die und die Person stelle ich jetzt unter den Schutz des Blutes Jesu Christi. Herr Jesus, reinige ihn durch dein Blut. Ich proklamiere jetzt deinen Sieg über diese Person. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mir in dem Gespräch jetzt hilfst, ihm zu dienen in der Liebe. Dass deine Liebe sein Herz berührt. Und dann das Gespräch unter vier Augen. Und das wird anders verlaufen als sonst. Das ist die Vorbereitung, dass wir im Geist das bereinigen, dass dieser Mensch mit einem freien Willen eine freie Entscheidung treffen kann, weil nicht der Lästerer in seinem Herzen steckt, sondern wir haben ihn freigebetet. Ja, was wir auf Erden lösen werden, wird auch im Himmel gelöst sein. Also sündigt dein Bruder, geh hin und besprich dies unter vier Augen. Jesus sagt, geh hin und sprich mit ihm. Weißt du, was der Teufel sagt? Was sagt der Teufel? Der Teufel sagt, geh hin und sprich mit anderen. Jesus sagt, geh hin und sprich mit ihm. Der Teufel sagt, nein, geh hin und sprich mit anderen. Das entsorgt deine gekränkte Seele. Und dem Teufel, dem gehorcht man, dem Herrn gehorcht man nicht. Da müssen wir wirklich an uns arbeiten und den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Was ist die Folge? Man lädt Sünde und Schuld aufs eigene Gewissen. Man steht anschließend dem Bruder oder der Schwester nicht mehr offen und ehrlich gegenüber. Es belastet uns. Es steht was zwischen uns. Hat man hinter dem Rücken geredet oder das Gerede hinter dem Rücken geglaubt, ist die Freundlichkeit im Gesicht doch eigentlich nur eine Heuchelei. Gerade eben habe ich noch gesagt, was der Gunti für ein elender Kerl ist. Und dann kommt er bei der Tür rein, dann grinst sie ihn an und drücken vielleicht noch. Aber ich merke es. Das ist dann Heuchelei. Und was Jesus wirklich abgelehnt hat, war Heuchelei. Wenn jemand gesagt hat, hey, ich bin ein Sünder, Herr, ich brauche dein Erbarmen. Kein Problem, no problem. Aber die Heuchler, die hat er gesagt, die spuckt er aus, die Lauwarmen. Ja, das ist für Jesus ein Gräuel. Im Grunde des Herzens ist man gegen den Bruder oder die Schwester dann eingenommen und gibt dem nicht Raum, dem Lästerer, weil wenn du es tust, triumphiert der Teufel und hohnlacht die Hölle. Dann hat er wieder Menschen aufeinander gehetzt, hat wieder Unfrieden gestiftet. Und was läuft da alles ab in den Familien? Und man kann sagen, ja gut, wir haben seit 1945 offiziell Frieden in Deutschland, aber der Krieg findet in den Häusern statt. Da ist der wahre Krieg. Der Teufel sagt, okay, wenn es global oder wenn es landesweit nicht funktioniert, dann machen wir es eben in den Häusern. Und was da passiert, was da Menschen verletzt werden, Kinder.
Es ist auch so, dass die Bibel sagt, ich denke da oft jetzt drüber nach, die letzten Wochen sehr oft, wenn Jesus sagt, wenn du deinen Bruder hasst, bist du ein Mörder. Wir denken immer in unserem Fleisch so an die Tat. Aber alles entsteht in deinen Gedanken, in deinem Herzen.
Ja.
Und das, was aus deinem Herz herauskommt, oder aus deinem Mund herauskommt, sagt Jesus, das macht dich unrein. Nicht das, was hineingeht in den Mund, weil die alten Israeliten immer gedacht haben, man muss ja die Speisevorschriften und das alles ganz genau nehmen. Aber das, was aus deinem Mund herauskommt, macht dich unrein. Und dieses ist eigentlich, wenn du sagst, wenn du Hass in deinem Herzen hast, was sagt die Bibel über Hass? Hass ist eigentlich das Gegenteil von Liebe. Und wenn mir, wie der Reinhold sagt, und wie wir auch alle wissen, immer in diesem Dualismus zwischen Licht und Finsternis stehen, wenn es nur Hass oder Liebe gibt, wenn es nur richtig oder falsch gibt, wenn es nur gut oder böse gibt, in Gottes Kategorie, was ist dann, wenn du jemanden stark ablehnst? Muss dich fragen, ist das nicht schon der Beginn von Hass? Wenn du jemanden nicht proaktiv liebst, Liebe ist etwas Aktives, eine Entscheidung, hat mal jemand gesagt. Liebe ist eine Entscheidung und es muss, und meine Frau sagt immer, la, bla bla bla, wenn einer sagt, lass uns lieb sein. Da reagiert die ganz allergisch. So. Liebe, was hilft mir das Gerede von Liebe? Tun. Halt die Klappe und tu's. Und Hass im Herzen zu haben, macht dich vor Gott zum Mörder. Das ist für mich schockierend. Und da frage ich mich, habe ich schon mal Hass in meinem Herzen gehabt? Habe ich schon mal nicht richtig geliebt den Nächsten? Dann bist du nämlich auf einer ganz gefährlichen Kippe.
Ja. Der Teufel hat dann sein Spiel gewonnen, wenn wir uns darauf einlassen, auf Verleumdung, auf Lästerung, wenn wir über andere lästern, dann hat er Zwist und Zwietracht in die Gemeinschaft gebracht und nun kann er im Trüben fischen. Doch aus dem Fundus fischt er jeden Tag. Mobbing am Arbeitsplatz, in der Familie. Ist erst die brüderliche Eintracht gestört, dann ist auch der Segen verhindert. Denn es heißt im 133. Psalm, dort verheißt der Herr Segen und Leben immer und ewiglich dort, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen. Er verheißt es nicht nur, wenn wir den Psalm 133 lesen, er befiehlt dem Segen, dort zu sein, wo Menschen einträchtig beieinander wohnen. Das heißt, wenn du in deiner Familie den Segen möchtest, wenn deine Kinder den Segen möchten, dann müssen sie aufhören, miteinander zu streiten, dann müssen sie sich annehmen. Da müssen sie aufhören, den anderen zu verpetzen, zu lästern und zu verleumden. Das ist auch wichtig, auch bei den Mitarbeitern. Wenn wir den Segen wollen in der Firma, dann müssen wir miteinander beten. Dann müssen wir jegliche Zwietracht sofort bei den Hörnern packen. Wir dürfen es nicht erlauben. Wenn ich als Vorgesetzter, als Führungskraft verantwortlich bin und ich spüre das, da ist Zwietracht, sofort diese zwei Leute zu mir rein, sofort, keine Sekunde zögern, sofort den Stier bei den Hörnern packen, weil da entsteht ein Schaden, der ist unglaublich. Das raubt die ganze Energie. Und wenn das bereinigt wird, wenn man sagt, hey, dass man da, wir sollten ja nicht nur den Frieden bewahren, wir sollten ja den Frieden stiften. Das ist ja viel mehr als keinen Streit anzufachen, wir sollen Frieden stiften. Und das ist wirklich eine herausfordernde Aufgabe und das sollten wir uns, wenn da zwei im Clinch sind, einfach in der Kraft der Liebe Gottes hier das wieder bereinigen. Und du und ich, wir haben selbst den Schaden davon, wir haben den Heiligen Geist betrübt, der sich zurückzieht. Der Heilige Geist hat uns natürlich neues Leben gegeben, Neugeburt, wir sind neugeboren aus dem Geist Gottes. Aber, das wird einmal eine tüchtige Hausfrau. Der ist schon sauber, den ja. Ah ja, sehr schön. Und jetzt kommt der Mama ihrer dran. Der ist auch, die Mama hat den Stuhl ganz schön beschmutzt. Die Oma, ach die Oma, die Oma. Wir wollen doch, wir haben eine Sehnsucht, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben und was das natürlich dann verhindert. Hier liegt die Ursache für tiefen Schaden in vielen Gemeinschaften von Gottes Kindern. Man lässt sich mit dem Verleumder ein, man tritt nicht für den abwesenden Bruder ein, wenn schlecht über ihn gesprochen wird. Und das ist so wichtig, dass die anderen spüren, die jetzt da verleumderisch oder so daherkommen, dass die wissen, oh, da kommen wir jetzt bei dem gar nicht gut an. Das ist jetzt gar nicht gut angekommen. Dass er gar keinen zweiten Versuch startet. Dass der weiß, mit dem Adnan brauche ich gar nicht über jemanden Dritten reden. Der korrigiert mich da sofort. Ja, der sagt sofort, komm, lass uns zu dem gehen und mit dem reden. Das ist eine wichtige Grundsatzentscheidung, nicht übereinander reden, miteinander reden. Weil das gibt dem Menschen Würde und Respekt für den Menschen. Nicht übereinander reden, miteinander reden, dass wir uns das mitnehmen. Man redet mit, man verbreitet das Gerede, wenn man sich darauf einlässt. Vielleicht im Ton der moralischen Entrüstung. Wie kann der Gunti sowas machen? Aber im Grunde des Herzens hat man Wohlgefallen am Klatsch und Hand in Hand mit dem Verleumder geht der Richter. Das ist ganz klar. Wenn der sagt, du stell dir mal vor, was der Johannes da sich geleistet hat. Ach komm, das gibt's, das glaube ich jetzt gar nicht. Doch, stell dir mal vor, das ist ja unglaublich. Und dann sofort richten wir ihn und sagen, so ein elender Kerl, so ein Heuchler. Ja, mir tut er immer schön ins Gesicht und dann redet er sowas über mich. Ja, das gibt's ja gar nicht. Und dann richten wir ihn, aber Gott sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet. Mir ist da im Gebet folgende Geschichte. Man erzählt von Mohammed, von einer Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist. Und haben sie es von Mohammed gebracht. Und dann haben sie gesagt, Mohammed, was sollen wir machen mit der Frau, die hat Ehebruch begangen. Ist ja klar, Altes Testament, steinigen. Dann sagt der Mohammed, stimmt es? Hast du wirklich Ehebruch begangen mit dem da? Und sie sagt, ja. Und ich muss noch was gestehen. Ich erwarte ein Kind. Und jetzt haben die gesagt, was machen wir jetzt? Die Ehebruch und erwartet ein Kind. Dann sagt der Mohammed, ich gehe ein Stück in die Wüste und bete zu Allah. Und dann kommt er zurück und sagt, er hat zu Allah gebetet. Und Allah hat ihm gesagt, okay, lass sie das Kind austragen und entwöhnen. Und dann soll sie mit dem entwöhnten Kind kommen. Dann treffen wir uns in einem Jahr wieder. Nach einem Jahr treffen sie sich wieder, das Baby ist da und dann sagt er, okay, steinigen. Dann haben enthaupten, dann haben die den Kopf abgeschnitten. Das ist Allah und Mohammed. Und jetzt Jesus im Tempel und sie bringen die Frau im Ehebruch erwischt zu Jesus. Und er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann sind sie alle abgehauen. Dann sagt er, Frau, haben sie dich nicht verdammt? So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Da ist der Unterschied zwischen einem Gott der Liebe und einem religiösen Gott. Und wenn Jesus doch sowas nicht verurteilt und richtet, dann richte ich dich auch nicht, dann verdamme ich dich auch nicht. Was für eine Liebe, was für ein Gott der Liebe, was ist das, was haben wir für einen herrlichen Gott? Und wir brauchen sei Erbarmen, sei Gnade, jeder von uns, jeden Tag. Und aus dem Grunde erlaubt uns der Herr nicht, dass wir andere richten. Wie viel wird in den christlichen Kreisen gerichtet und kritisiert? Wenn wir unseren Nächsten kritisieren und ihn richten, dann können wir nicht mehr für ihn beten. Und das wäre viel wichtiger und auch viel richtiger. Wenn wir schlecht über den geredet haben, kann ich nicht mehr für den beten. Aber wenn ich für ihn bete, kann ich nicht mehr schlecht über ihn reden. Das ist der Unterschied. Aber wir wissen jetzt, dass es eine Sünde ist, dass wir damit den Heiligen Geist betrüben. Wir wollen deshalb den Herrn bitten, uns diesbezüglich zu bewahren. Und wir sollten auch unsere Geschwister bitten, dass sie uns aufmerksam machen, wenn wir anfangen, über andere zu reden und sie zu richten. Vielleicht gehst du an deinem Arbeitsplatz, hast du den Mumm, zu sagen, pass mir auf, ich habe was auf dem Herzen, dass wir ab heute, jetzt 9 Uhr, Montag 9 Uhr, nicht mehr übereinander reden, sondern miteinander reden. Und wenn einer von uns ausfällig wird oder straffällig wird, dass wir uns gegenseitig ermahnen, dass wir das nicht mehr machen. Lasst uns, weil das verletzt jeden von uns tief. Mich, dich, jeden. Lass uns doch hier eine Spielregel einführen, ob das jetzt Christen sind oder nicht. Lass uns doch nicht mehr übereinander reden, sondern miteinander. Okay? Ich glaube, da werden alle einverstanden sein und dass wir dann aufeinander achten. Und du bist herausgefordert, für dieses Team zu beten, dass der Heilige Geist hier sie daran erinnert, wenn es passiert. Das wäre eine super Sache. Diese trübe Quelle muss unbedingt versiegen, sonst können wir lange beten und um die Fülle des Geistes flehen. Es wird keine Erhörung geben. Wenn wir diese Dinge nicht abstellen bei uns, wird der Heilige Geist uns nicht in Fülle gegeben. Das muss uns klar sein. Und das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Es kann keine Erhörung geben, wenn wir die Riegel nicht zurückschieben, die die Fülle des Geistes zurückhalten und hindern. legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, ist das Erste. Zürnt und sündigt nicht, das Zweite. Und das Dritte ist, gibt auch nicht Raum dem Lästerer. Können wir das Mikrofon für den Adnan weitergeben? Das sind die Mahnungen und von ihrer Erfüllung hängt es ab, ob wir voll Geistes werden oder nicht. Und das ist ja das, was wir wirklich wollen.
Mir fällt hier Vers 1 im Psalm, Vers 1 im Psalm 1, die Spötter oder Spötten oder Spotten, das ist eine ganz besondere Sünde, wird hier im Psalm 1, Vers 1 sehr deutlich. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünde, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, etc. Und das heißt denn, und der Gerechte, alles, was der tut, gelingt ihm. Das korrespondiert schon mit dem, was wir hier studieren, werdet voll des Geistes. Und man sieht im Psalm 1, wie wir haben einmal die Gottlosen, die Sünder und dann die Spötter. Hat schon eine besondere Stellung hier eingenommen, weil das sehr, sehr gefährlich ist. Und deshalb wollte auch Gott uns Aufmerksamkeit hier gewinnen, dass Spotten oder Lästern große Auswirkungen hat. Danke, lieber Vater, für das Wort, was wir heute gehört haben. Danke, Heiliger Geist, dass du unter uns bist und uns das Wort lebendig machst, zu unseren Herzen sprechen lässt, dass du uns sensibilisieren möchtest, damit wir voll von dem Geist Gottes werden. Und dass wir immer wieder auf der Suche nach den kleinen Füchsen bleiben und dem Teufel keinen Raum in unserem Leben, in unserem Herzen lassen. Damit du den Raum gewinnst und in uns wirksam wirst, damit die Welt erkennt, dass was wir sagen und verkündigen, von Gott kommt. Im Namen Jesu, Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.